Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mit diesem Wochenspruch aus Matthäus 25 begrüße ich euch herzlich zum 13. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es aber mal weniger um die Brüder und mehr um die Schwestern. Wir haben als Predigttext einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 6, eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Bin gespannt, ob ich euch mitnehmen kann in den Erkenntnissen aus diesem Text. Und als Evangelium hören wir dann den barmherzigen Samariter, der natürlich zu diesem Sonntag gehört, nicht? Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Das ist so ein Text, den man einmal im Laufe seines Konfirmandenjahres gehört haben muss, finde ich. Also heute beim Evangelium müsst ihr gut aufpassen. Die Lieder mit der Null davor sind aus dem Orangenen Liederbuch und die anderen aus dem Alten Gesangbuch und der Psalm ist aus dem Psalmenheft. Und nach der Predigt haben wir eine Stille und dann ist alles gesagt, was ihr wissen müsst. Uns miteinander einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you. Lass uns beten.
Gott, da sind wir, deine Gemeinde, die kleine Herde. Mit dem, was uns gelingt, aber auch mit dem, wo wir weit dahinter zurückbleiben, wie du die Gemeinschaft deiner Kinder gedacht hast. Es bleibt unsere Sehnsucht nach dir, dass die Liebe Gestalt gewinnt. Jetzt sind wir da, richte du uns aus. Ich rufe dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns.
Christus, du unbegreifliche, unerschöpfliche Liebe. Mit dir geht uns der Himmel auf, immer wieder neu. Dankbar stimmen wir ein in den Lobgesang deiner heiligen Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann,
Christus, in jedem Menschen begegnest du uns als Bruder, als Schwester. Wenn wir lieblos aneinander vorübergehen, uns verurteilen, in Schubladen packen, dann tun wir das immer auch dir an. Wir bitten dich, befreie unser Herz aus der Enge. Löse uns aus der Angst. Lass uns dich entdecken in jedem Menschen. Öffne uns die Tür zum geschwisterlichen Leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die Epistel, welche auch gleichzeitig der Predigttext ist, steht in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. Als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, dem Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sich vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.
Wir hören das Evangelium bei Markus im 3. Kapitel. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es ist zunächst eine kleine, fast unscheinbare Geschichte aus der Urgemeinde, die uns da in der Apostelgeschichte erzählt wird. Es gibt Spannungen, da werden welche übersehen, der Kirchenvorstand tagt und die 12 setzen ein neues Gremium ein, 7 Männer, die sich um die Versorgung der griechischen, hellenistischen Witwen kümmern sollen, die da zu kurz gekommen sind. Landläufig und auch in den Überschriften in der Lutherbibel steht darüber die Wahl der 7 Diakone. Und alle denken bei uns ganz selbstverständlich irgendwie an die Amtsbezeichnungen in unserer Kirche. Da gibt es Pfarrer und da gibt es Diakone. Aber so einfach ist es nicht. Aber ein Erstes können wir im Kirchenvorstand schon mal lernen. Wir müssen nicht alles selber machen. In vielen Köpfen heute setzt sich so ein Bild fest, als sei der Kirchenvorstand irgendwie die tätige Gemeinde. Die müssen alles machen und die anderen finden es gut und ab und zu kommen sie mal und gucken sich das an, was die da so machen. Dagegen sagen die 12 hier, wir können nicht noch mehr machen. Sonst würden wir unseren ursprünglichen Auftrag vernachlässigen. Es braucht eine andere Lösung. Also schreiben wir uns das als Erstes gemeinsam hinter die Ohren, Kirchenvorstände und Pfarrer. Wir retten Kirche nicht, indem wir alle noch mehr machen. Auffangen, was früher die doppelte Menge an Personal gemacht hat, das ist keine Lösung. Schauen wir genauer hin. Was ist da los? Lukas ist ja einer, der uns eigentlich gerne ein Idealbild von Kirche vermitteln will. Da gibt es diese Lieblingsgeschichten aus der Apostelgeschichte 2, so der Urkommunismus und so. Ihr kennt sie vielleicht, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele und die teilten alles und die haben ihre Grundstücke verkauft und das Geld in den Klingelbeutel getan und so. Das ist das, was Lukas in der Apostelgeschichte uns eigentlich erzählen will. Und jetzt plötzlich murren. Da werden welche übersehen. Es gibt da zwei Gruppen in der Gemeinde. Die wir Jerusalemer, die schon immer im Ort leben. Die sprechen Aramäisch und leben dadurch ihre Wurzeln selbstverständlich rund um den jüdischen Tempel. Und da sind die Zugezogenen, die sprechen Griechisch, die werden oft Hellenisten genannt. Das sind eher so Quereinsteiger in den Glauben, die kommen von außen, die haben mit diesen alten Jerusalemer Geschichten nicht so viel am Hut. Das ist nicht ihre Welt. Und darum gehen die auch zum Gebet nicht in den Tempel. Die beten zu Hause. Die treffen sich in Hauskreisen. Und der Konflikt entzündet sich nun an den Ärmsten in der Gemeinde. Die Witwen sind die, denen der Ernährer gestorben ist. Damals gab es noch keine Rente. Das heißt, die konnten nicht jetzt in Urlaub fahren, wie das Senioren heute so machen. Und meistens war ihr Körper auch schon ziemlich verbraucht. Und ihre Aufgabe in der Gemeinde war das Gebet. Wir wissen, es gibt Bibelstellen dazu, dass Gott ganz besonders auf das Gebet der Witwen hört. Nur, sie sind darauf angewiesen, dass die Gemeinde sie versorgt. Sie haben keine eigene Einnahmequelle, kein Geld und Sozialhilfe wird erst viel später erfunden. Die hebräischen Witwen gehen zum Beten in den Tempel, da gibt es das Mahlzeitteam, das kocht regelmäßig, für die ist gesorgt. Aber für die zugezogenen Hellenistinnen, die zu Hause beten, sorgt niemand. Die werden vergessen. Und dadurch entsteht Murren. Das ist ungerecht. Das ist das zweite Thema, das uns dieser Text aufgibt. Wer wird eigentlich bei uns übersehen? Um wen vergessen wir uns zu kümmern? Was brauchen die? Das sind nicht die, die immer meckern, Kirche müsste mal. Die sind es nicht. Das sind eher die, die bei uns in der Gesellschaft wirklich unter die Räder kommen, die die anderen nur aussortieren oder gar remigrieren wollen. Scheinbar entsteht hier eine Kirchenhierarchie. Die 12, das Leitungsgremium, mit dem Auftrag Gebet und Verkündigung, dafür haben wir heute die Pfarrer, und so ein bisschen darunter, ne, so die 7, mit dem Auftrag Dienst am Tisch, also eher praktische Versorgung. Das machen heute die Diakone. Aber dafür bleiben viel zu viele Widersprüche in diesem Text. Erstens, die 7 werden hier gar nicht als Diakone bezeichnet. Vielmehr wird alles in dieser Geschichte, alles als Dienst bezeichnet. Die einen dienen mit Gebet und Verkündigung und die anderen dienen zu Tisch mit praktischer Sozialarbeit. Beides wird als Dienst bezeichnet, auf Griechisch Diakonia. Daher kommt unsere Diakonie. Das ist der nächste Lernpunkt in dieser Geschichte. Kirche ist Dienen. Nicht Heimat für mich, Sinnsuche, Frieden für mein aufgeschrecktes Herz, Freizeit, Beschäftigung. Sondern wenn ich in den Dunstkreis der Kirche eintrete, werde ich gebraucht. Christen dienen, sind für andere da. Glaube ist nichts Abstraktes in deinem Kopf oder deinem Herzen, sondern immer überfließende Liebe, dass du was empfängst und das fließt weiter zu den Geschwistern, als Gebet, als gutes Wort, als offene Tür und gedeckter Tisch. Alles, was Christen Menschen tun, ist Dienst, Dasein für. Und eben immer mit einem wachen Auge für die, die leicht übersehen werden, für die sonst niemand da ist. Zurück zu unserem Konflikt. Scheinbar gibt es da jetzt zwei Berufsgruppen, also nicht hauptberuflich, aber nennen wir sie mal so. Da gibt es die 12 für Gebet und Verkündigung und da gibt es die 7 für die Diakonie, also den Dienst am Tisch, heißt es im Text. Und witzigerweise, die Apostelgeschichte geht im nächsten Kapitel schon damit los, dass der Stephanus anfängt zu predigen. Also der da gerade eben eingesetzt worden ist für den Dienst am Tisch, predigt, was eigentlich die Aufgabe der 12 ist. Da stimmt was nicht. Und wir merken, der Lukas verrät uns hier nicht alles. Er berichtet, dass es in der Gemeindeordnung jetzt ein neues Gremium gibt, die 7. Aber was da eigentlich los ist, das können wir nur vermuten. Zwei Vermutungen kann ich euch erzählen. Das eine ist, es könnte sein, dass es in der Urgemeinde doch gar nicht so harmonisch zuging, wie Lukas uns eigentlich erzählen will. Dass die griechischen und die hellenistischen, nein Quatsch, die griechischen und die hebräischen Judenchristen doch nicht so ideal beieinander waren. Und dass das ein Herz und eine Seele war, sondern dass es da irgendwie schon auch ein Gerangel gab. Immerhin wird das im Kirchenvorstand erkannt und sie gehen in die Stille, um von Gott eine Idee zu bekommen, was da helfen kann. Also die, die übersehen werden, scheinen ein Gremium zu kriegen. Die 7. Wenn man sich die Namen genau anguckt, die Veronika da lesen musste und sich zu Hause gut angucken musste, haben die hellenistische Namen. Das heißt, das sind wahrscheinlich welche aus diesem Gemeindeteil, die eher da Zugezogene waren, aus dem griechischsprachigen Raum der Welt kamen. Vermutlich waren die eher für diesen Gemeindeteil da und nicht, um zu Tisch zu dienen. Zweitens, die bleibenden Widersprüche aber in diesem Text haben nun auch die feministische Theologie gekitzelt. Was ist da los? Was erzählt uns Lukas nicht, weil er sein Ideal von Kirche nicht beschädigen will? Dienen war damals kein positiv besetztes Wort. Das war mindestens so wie bei uns. Wir sind da so ein bisschen kirchlich verbrämt. Ne? Bei uns heißt alles Dienst, Pfarrdienst und Küsterdienst. Und alles heißt bei uns Dienst. Aber eigentlich ist Dienen ein negatives Wort. Dienen müssen Sklaven und Frauen. Und es war, genau. Und es war ein Privileg, von Menschen sich bedienen zu lassen. Das war das Ziel. Freiheit im Sinne von, ich kann mich bedienen lassen. Ich muss nicht andere bedienen, ich habe meine Leute, die für mich da sein müssen. Und Menschen, die dienen mussten, auf die wurde herabgeguckt. Diakonia ist eigentlich unter der Würde eines freien Mannes. Und selbst der arme Mann findet die Welt dann in Ordnung, wenn er noch eine Frau hat, die ihn bedienen muss. Und in diese Welt kommt jetzt Christus und sagt, er sei gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Wir können uns das, glaube ich, heute nicht mehr krass genug vorstellen, was das für eine soziale Provokation, ja eigentlich sogar eine Revolution war. Christen sollen nun in der Nachfolge die Care-Arbeit machen, sagen wir heute. Und da stellt die alte Ordnung ganz bewusst auf den Kopf. Die Herren sollen den anderen die Füße waschen und den Tisch decken. Das ist das Ideal. Und in der Praxis hocken im Jerusalemer Kirchenvorstand die Männer und wollen nicht am Tisch dienen, weil sie damit ja ihren Dienst am Gebet und an der Verkündigung vernachlässigen, steht in der Bibel. Klingt fromm, könnte aber auch heißen, Männer sind was Besseres, Frauen an den Herd. Könnte es auch heißen. Alles heißt Dienst, aber Männer dienen vorne am Mikro und Frauen an der Spüle. Alles wird Dienst genannt, fromm vertuscht und letztlich bleibt die Hierarchie einfach bestehen. Ich bin der Herr Pfarrer. Wisst ihr, wo Pfarrer herkommt? Das ist der Pfarrherr, der Herr über die Pfarre. Und ihr seid die Frauenhilfe. Ihr dürft den Tisch decken. Immerhin können wir vermuten mit den feministischen Theologinnen, die das, glaube ich, ganz gut benennen, dass da mit Jesus eine Spannung reingekommen ist. Die Männer versuchen es immer wieder, aber kommen mit ihrer Verlogenheit eben nicht mehr so leicht durch. Da gibt es jetzt einen Widerspruch. Der Herr selber hat uns den gesagt und dadurch entstehen Konflikte. Und immerhin gibt es in Römer 16, Vers 1, eine Diakonin mit Namen Phoebe, die Gemeinde in Kenchreae leitet. Den Namen musste ich auch lernen, Kenchreae. Und sie ist eine Kollegin von Paulus. Immerhin. Der Stachel jedenfalls sollte uns nicht in Ruhe lassen. Dass wir nicht immer nur fromm drumherum reden und alles blumig als Dienst bezeichnen, sondern auf Christus hören, der die alte Hierarchie auf den Kopf stellt. Wenn die einen was Besseres sein wollen, dann sind sie jedenfalls nicht mehr in der Spur Christi. Wer nur wichtig sein will, aber immer vorm Aufräumen schon abhaut, der hat was Wesentliches vom christlichen Glauben nicht verstanden. Und die Konsumkirche, die für alles bezahltes Personal hat und die Leute unterhalten soll, die hat ausgedient. Ihr seht, es gibt viel zu beraten für die Walkenrieder 12. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte, die passt zum Themenbild des Sonntages, ist bestimmt für die Tafel in Bad Sachsa. Danke für eure Gaben am Ausgang. Am Dienstag haben wir um 12.30 Uhr Mittagsgebet und Dienstagabend tagen die Walkenrieder 12, die bei uns 9 sind und einer ist im Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle. Am Mittwoch probt die Kantorei, Donnerstag früh um 9 treffen sich die Genießerfrauen zum Frühstück. Donnerstag um 16:45 haben wir Konfirmandenunterricht und um 19:30 trifft sich der Bibelkreis. Und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr haben wir dann wieder Gottesdienst hier. Ich sage das dann einfach nochmal an, weil wir es auf diesem Wege auch bekannt machen, dass das Büro künftig Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr besetzt ist. Melanie Hansmann sitzt dort seit 2 Wochen. Also das müssen nur Zeiten, die wir neu lernen müssen, Dienstag und Donnerstag 13 bis 17 Uhr. Und für alle, die Freude haben, beim Klostermarkt am Stand mitzuarbeiten, die bitte ich, sich jetzt in den nächsten 2 Tagen bei mir noch zu melden, weil ich dann irgendwann im Laufe der Woche den Dienstplan fertigstellen muss, damit dann alle, die mitarbeiten wollen, auch eine Chance bekommen. Monika hat Kaffee gekocht, darum darf ich die Einladung gerne weitergeben, im Anschluss im Pfarrhaus noch zu einem Kirchenkaffee zusammenzukommen und sich auszutauschen. Unsere diensthabende Truppe aber bleibt noch hier. Wir haben im Anschluss noch eine Taufe. Nevio Freudenburg wird getauft im Anschluss an den Gottesdienst hier. Daran merke ich, dass ich alt bin, dass jetzt die Mütter, die ich mal als Kinder getauft habe, jetzt mit ihren Kindern auch kommen. Bisher waren es immer die Kinder und die habe ich dann irgendwann später konfirmiert und hatte die schon getauft. Und jetzt ist es tatsächlich schon eine ganze Generation. Ja, so ist das. Noch irgendwas? Singst du noch mal mit den Kindern?
Ja.
Dienstag früh um 9 noch Babypsalm. Wie oft noch?
Zweimal.
Noch zweimal. Also wenn ihr noch eine Mama mit Kind zwischen 0 und 1 habt, die noch zum Babypsalm kommen sollen, dann sagt denen, es gibt noch 2 Termine, dann fängt der Herbst an, dann wird es kühl und dann endet dieses Projekt erstmal. Gut, dann können wir Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich für alle, die bei uns übersehen werden. Für Menschen, die sich aus Scham in ihrer Armut verkriechen. Bei Menschen, die keine Lobby haben unter uns. Schenke uns wache Augen für sie. Wir bitten für unsere Gemeinden, dass wir Konflikte nicht unter den Teppich kehren, sondern wahrnehmen und nach gerechten Lösungen suchen. Wir bitten besonders für ein gerechtes Miteinander von Frauen und Männern. Und für alle, die auf dem hohen Ross sitzen und sich gern bedienen lassen wollen, dass sie dein Wort hören und neu verstehen. Wir bitten für all unsere Kranken, für alle, die Pflege bedürfen, die das Leben bitter gemacht hat, sodass sie dir nicht mehr trauen können. Wir bitten für alle, die gerade im Urlaub sind und Erholung suchen. Wir bitten um Frieden in unserer Welt. Frieden zwischen den Völkern, Frieden in den Familien und Dörfern, Frieden zwischen uns. Hilf uns, dass wir uns ehrlich machen und üben, uns auszusprechen und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. leite du uns, Gott. Und alles, was uns persönlich bewegt, bringen wir vor dich, wenn wir als deine Kinder beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.